Ja, heute feiern wir Taufe und ich glaube, das ist einer der schönsten und wichtigsten Momente in einer Gemeinde. Wenn Menschen bezeugen, ich will mit dem Jesus festmachen, das Werk am Kreuz, das er tun hat für alle Menschen, das nehme ich für mich persönlich in Anspruch. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist der Moment von dem Erkennen, von dem Ja-Sagen und der Moment von der Taufe eigentlich eine Einheit. Das gehört eigentlich zusammen. Wir lesen x-mal in der Bibel, wie sich Menschen entschieden haben, die Wahrheit erkannt haben und gesagt haben, lasst uns jetzt taufen. Oder wo sie aufgefordert worden sind, wenn du das willst, dann lass dich jetzt taufen. Der andere hat es ein bisschen angedeutet. Bei ihm ist das schon lange zurück. Er hat schon jetzt einige Jahre mit Jesus gelebt und die Entscheidung getroffen. Und auch bei der Nina und bei der Lin ist es ja nichts Neues. Es ist nicht etwas, das ihnen fremd war. Sie sind in das eingewachsen als Kind, haben von dem gehört, sind mit dem gross geworden. Und gleich braucht es irgendwann den Moment, wo man die Entscheidung trifft. Und dann kann es eben noch mal Jahre gehen, bis man sich taufen lassen will. Und ich habe jetzt schon manches Taufgespräch geführt, immer wieder in dieser Vorbereitung, auf Taufe hin. Und es ploppt eigentlich gerade bei jungen Leuten immer wieder die gleichen Fragen auf. Ja, bin ich jetzt alt genug? Ich habe, glaube ich, noch nichts gelesen in der Bibel von irgendeiner Altersbegrenzung. Es heisst zum Teil, da ließ er und sein Haus sich taufen. Ich glaube, dort hat das Kind dabei gehabt. Und es steht auch nie nicht irgendwo, ja, wenn du dann mal 25 war, bist du dann. Viel zentraler, glaube ich, sind die Fragen, die auch wieder gekommen sind und die mir immer wieder begegnen. Ja, habe ich es denn jetzt genug gut verstanden? Lebe ich denn jetzt geistlich genug? Und dann frage ich zurück, ja, wann genau lebst du geistlich genug gut? Und dann sind wir ganz schnell beim Thema Sünde, oder? Denn wenn ich nicht mehr sündige, ich weiß auch nicht so genau, wenn der Moment ist, also ich habe mich vor einigen Jahren taufen lassen und ich habe immer noch mit dem Thema zu tun. Haben wir dann vielleicht auf einer Skala zwischen 0 und 10? 0 ist keine Sünde mehr und 10 noch ganz sündig. Irgendwie ein Spektrum zwischen 0 und 5. Dort darfst du dich taufen lassen, aber wenn du dich noch zwischen 5 und 10 bewegst, dann doch lieber eher nicht. Wer definiert denn das? Wir haben dann darüber geredet, was bedeutet Taufe eigentlich? Und wir haben gemerkt, wir stechen mitten in das Thema rein, wo wir drin sind, schon seit vor 2 Wochen. Dort haben wir uns angefangen, Gedanken machen über das Thema Seele und Geist. Und ich überspringe jetzt da gerade grosszügig, weil ich muss da ein bisschen vorwärts machen, dass wir dann auch rechtzeitig am Rhein sind. Wir haben über Seele und Geist geredet, hauptsächlich. Den Körper haben wir nur so ein bisschen gestreift und wir haben einmal so ein paar Begrifflichkeiten zugeordnet. Wir haben unter anderem auch davon geredet, ja, die Sünde ist der Bereich, wo in der Seele, oder in der Seele ist der Bereich, wo die Sünde stattfindet. Dort entscheiden wir, oder lassen wir uns von unseren Emotionen leiten, zu gewissen Handlungen, zu gewissen Taten. Und es hat einige Gespräche gegeben im Nachgang, das finde ich super. Ich hoffe, auch die Predigt und auch die nächste löst wieder Gespräche aus. Ich möchte 2 Sachen noch vorausschicken, bevor ich in das Thema einsteige, das mir für heute so auf dem Herzen ist. Die Dreiheit von Seele, Geist und Körper, die beinhaltet nicht eine Wertung. Wir sind in dieser Dreiheit geschaffen, vielleicht sogar auch als Abbild von der Dreieinigkeit, ich weiß es nicht. Aber was ich vor allem sagen will, ist, du brauchst einen Körper, du brauchst deine Seele und du brauchst deinen Geist. Und es ist Ausdruck von Gottes Kreativität und Liebe, dass er uns so geschaffen hat. Dass wir in dieser Welt können bestehen können. Dass wir sowohl im Sichtbaren wie auch im Unsichtbaren können agieren. Das ist Gottes geniale Idee. Und die zweite Bemerkung, und nein, du musst deine Seele nicht verleugnen. Dass du empfindest, dass du einen Willen hast, dass du kannst denken, ist von Gott so gewollt und Teil von deinem Menschsein und mit dem sollst du leben und unterwegs sein. Und dann sind wir aber auf den Vers gestoßen, mit dem haben wir abgeschlossen und mit dem möchte ich nochmal einsetzen. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Eine moderne Übersetzung übersetzt das so. So ging es auch mir, sagte Paulus, Schwestern und Brüder. Ich war nicht in der Lage, mit euch wie mit von Gottes Geist geprägten Menschen zu sprechen. Das sind die Geistlichen, oder? Sondern wie mit Leuten, die ganz in ihrer Selbstbezogenheit gefangen waren. Sozusagen wie mit Kleinkindern in Bezug auf das Leben in der Gegenwart des Messias. Das erklärt doch schon viel, oder? Gibt uns so einen Blick in das Innen. Fleischlich heisst eigentlich nichts anderes wie natürlich. Und letztes Mal haben wir gelernt, mit Körper und Seele reagieren wir aufs Natürliche. Wir wirken ins Natürliche hinein. Und wenn ihr jetzt da sagt, als zu fleischlichen Christen, können wir auch sagen, seelische Christen. Und von was seelische Christen prägt sind, habe ich da mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Von der natürlichen Stärke, von den Gaben und Fähigkeiten, die dir gegeben sind. Und da müssen wir ein bisschen ehrlich sein miteinander, oder? Da sind wir doch recht unterschiedlich ausgestattet. Die einen, die scheinen alles zu haben und die anderen haben wir manchmal den Eindruck oder haben manchmal auch den Eindruck von sich selber, sie haben die Loserkarte gezogen. Ich weiss nicht, wo du dich selber siehst. Ob du das Gefühl hast, mal, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um das Leben zu packen, oder ob du denkst, oh, wenn ich es besser könnte, wenn ich dem meine stärker wäre, wenn ich vielleicht da noch ein bisschen etwas hätte. Aber die Seele ist von dem geprägt. Das, was ich kann und das, wo ich gut bin drin, das spiele ich auf. Spiele ich aus. Und aus dieser Kraft heraus versuche ich mich dann auch richtig zu verhalten. Und wenn du Glück hast, bist du jetzt jemand, der nicht so mit Aggressivität zu kämpfen hat und kommst relativ wohltemperiert durchs Leben. Wenn du aber eher mit deinen Gefühlen ein bisschen am Kämpfen bist, dann sieht es vielleicht schon schlecht aus, oder? Und dann, wie gehst du um mit Versagen? Weil wissen, wie wir uns als Christen verhalten, tun wir ja eigentlich alle. Und dann gelingt es aber nicht immer. Was machst du denn? Wenn du plötzlich an deine Grenzen kommst und merkst, puh, ich bin ja gleich nicht ganz so gut und schaffe gleich nicht ganz so viel, wie ich eigentlich will oder denke. Es ist der Eigenwille als Zweites. Meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Entscheidungen. Ich weiss nicht, wie es dir geht an diesem Punkt. Wie leicht, dass es dir fällt, Gottes Willen überhaupt zu hören, zu erkennen. Und wenn du dann noch hörst, auch umzusetzen und zu befolgen. Was ist dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird? Wenn Gottes Wille in eine ganz andere Richtung geht. Der Eigenwille, der kämpft da. Den Alltag, den organisiere ich selber. Ich mache einfach, was mir vor die Füße kommt. Und ich stelle die Entscheidungen, ich plane eine Woche, zwei Wochen, ein Jahr voraus, was auch immer. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Wir kommen nachher dann noch darauf zurück oder auch in der nächsten Predigt. Selbstweisheit. Ich habe ja schließlich einen Verstand geschenkt bekommen. Den soll ich und muss ich einsetzen. Aber was ist, wenn Sachen mit der Logik nicht mehr zu erfassen sind? Was ist, wenn deine Logik vielleicht dem entgegensteht, wo Gott von dir will? Ich weiß nicht, wie viel ich noch über die Emotionen sagen muss. Also das ist ein Kampffeld, wo ich immer wieder damit zu kämpfen habe, wenn mich meine Kinder verrückt machen, oder? Dann sind ja sie schließlich schuld. Die Anni schüttelt zum Glück den Kopf, oder? Genau, es ist ja nicht das Thema der Kinder, es ist ja mein Thema, oder? Was ist es, was ist mit meinen Emotionen, mit meiner Lieblosigkeit? Mit Angst? Mit Jähzorn? Bitterkeit? Das sind all die Aspekte, die Paulus davon redet. Und ich habe es da nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir uns das ein bisschen vor Augen behalten, jetzt auch während dem weiteren Verlauf der Predigt. Und jetzt ist da eben das Neue, oder? Wo wir ja auch schon gehört haben. Nina hat den Vers aufgenommen und hat für sich als etwas ganz Wichtiges entdeckt, oder? Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. Und Taufe ist Ausdruck von dem, oder? Das Alte ist vergangen, heisst eigentlich, das Alte ist gestorben. Das da geht in den Tod. Und sterben kannst du entweder ganz oder gar nicht. Ein bisschen Tod geht nicht. Und bei der Taufe symbolisieren wir das, erleben wir das, oder? Wenn wir unsere Täuflinge heute zu lange unten behalten, dann kommen wir ein Problem über. Und sie würden etwas spüren von dem Tod, der da nach ihnen würde anfangen zu greifen. Aber genau um das geht es. Taufe ist Ausdruck von dem. Mein altes Ich gebe ich in den Tod, es ist gestorben. Und wenn ich raufkomme, dann bin ich neu. Dann ist Jesus der, der in mir lebt. Der nächste Vers. Ja. Und das, ich mache zuerst noch das Bild, das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist das Neue, das lebt in mir. Durch den Heiligen Geist, der in mir Wohnung nimmt, einzieht. Und das ist zu 100% komplett erneuert und versiegelt. Und das kann euch niemand nehmen. Und das berechtigt euch zur Taufe. Weil ihr diese Entscheidung getroffen habt und weil das Jesus durch seinen Geist in euch gewirkt hat. Und das bringen wir heute in der Taufe zum Ausdruck. Und es gibt Menschen, die erleben in ihrer Taufe, dass das auch einen Einfluss hat auf ihre Seele und auf ihren Körper. Es gibt Menschen, die sagen nach ihrer Bekehrung oder auch nach ihrer Taufe, hey, jetzt habe ich so eine Freude in mir. Oder ich merke, wie Ängste plötzlich weg sind. Oder von mir sind jahrelange Lasten abgefallen. Bis hin, dass Menschen auch körperliche Heilung erleben. Durch die Wiedergeburt, durch die Taufe. Aber der Punkt ist, wir werden das nicht in Vollständigkeit erleben. In unserem Körper, in unserer Seele werden wir immer noch mit diesen alten Situationen konfrontiert bleiben. Du bist immer noch mit deinem Ehepartner verheiratet. Auch nach der Taufe. Und ihr seid noch in den gleichen Konflikt. Du hast noch die gleichen Herausforderungen an deiner Arbeitsstelle. Du hast vielleicht immer noch die Ängste in dir drin, die dich blockieren, die dir keine Freiheit geben. Wo ist denn jetzt das neue Leben? Ist es denn jetzt schon ganz oder nicht? Oder wie ist es denn? Wie sieht die Verbindung aus zwischen Körper und Seele, die ja verbunden sind, das haben wir schon gesehen, und dem Geist, dem Neuen, der da passiert ist. Da gibt es eine Verbindung zwischendrin und manchmal ist uns das nicht so bewusst. Und dann fangen wir an zu kämpfen auf rein seelischer Ebene, weil wir ja wissen, was richtig wäre, wie wir uns gerne verhalten würden. Wir versuchen es über die natürliche Stärke, über den Eigenwillen, uns gut zu verhalten. Manchmal klingt es nicht. Dass Frustration, Verzweiflung oder eben viele Fragezeichen, auch gerade im Blick auf Taufe, aber auch auf überhaupt mein geistliches Leben, dann vorprogrammiert sind, ist eigentlich völlig klar, oder? Ich habe vor kurzem ein SMS bekommen von einer Familie oder von einer Mutter eigentlich, die durch eine ganz, ganz schwierige Situation gehen. Die sind wirklich angegriffen, einerseits psychisch, aber auch körperlich, mit wirklich massiven Geschichten jetzt gerade. Und sie hat mir geschrieben, wir haben an diesem Wochenende Gott angeschraubt und wirklich darüber geredet, dass wir das Christenzeug jetzt lassen. Wir sind so überfordert mit all dem, was jetzt gerade läuft. Es ist alles irgendwie so kompliziert worden wegen dem Glauben. Und ich habe den Eindruck, der Teufel will einfach alles kaputt machen. Und wenn wir jetzt aufhören, Jesus zu folgen, dann wird es besser. Ich weiss nicht, ob du auch schon so gedacht hast. Aber man kann tatsächlich an den Punkt kommen, wo man denkt, ja, das mit dem Neuen funktioniert ja aber gleich nicht. Bei mir zumindest nicht, oder? Ich sehe nichts von dem. Und dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du strengst dich noch mehr an und kämpfst gegen die Frustration an, oder du gehst in Gleichgültigkeit und sagst, oder nein, hast eigentlich drei Varianten. Du kannst wirklich aufhören, oder? Und kannst sagen, hey, das mit dem Christenzeug, das ist wirklich einfach zu kompliziert. Oder du sagst, ich gehe in Gleichgültigkeit. Ein bisschen fromm ist immer gut, es sind ja nicht schlechte Werte, die man da lernt. Aber so allzu ernst muss man das nicht nehmen. Wir schauen einfach mal, so wie es läuft. Und so ein bisschen, ja, wohltemperiert sind wir halt unterwegs. Aber nicht zu ernst nehmen, auch gar nicht alles Vergeistliche. Der Schlüssel liegt in der Verbindung. Da zwischen ihnen gibt es eine Verbindung, die ist nicht losgekoppelt voneinander, Geist und Seele. Und die sieht so aus. Es gibt ein Ventil zwischen ihnen. Ein Ventil, das du kannst zutrüllen oder kannst auftrüllen. Und das hat damit zu tun, wie dein Glaube genährt ist, wie stark das er ist. Und das wird nicht in allen Bereichen ganz gleich sein. Es gibt Bereiche, da spüre ich mal, da habe ich einen grossen Glauben. Und zwar nicht nur das Wissen, sondern die Gewissheit. In gewissen Situationen, Gott ist gut und er wird es gut machen. Und in anderen Situationen fällt es mir schwieriger. Dort ist das Ventil noch ziemlich zu und es tröpfelt höchstens, wenn überhaupt. Und in anderen Bereichen kann es richtig durchfliessen. Und wir haben davon geredet, der Aspekt im Vorbereitungsgespräch, der Aspekt, der berechtigt uns zur Taufe. Und das Ziel ist, dass da immer mehr abfärbt und immer mehr darf Einfluss genommen werden. Und das geschieht durch den Glauben. Aber das werden wir nächstes Mal dann noch intensiver nachdenken. Ich möchte schliessen mit einem Beispiel, wo ich einfach mal wieder denke, Gott ist so gut. Ich war in dieser Thematik unterwegs gewesen und lese in meiner stillen Zeit einfach den nächsten Text, der kommt und denke, Hammer, das redet ja genau von dem. Und da möchte ich auch noch kurz mit Ihnen nehmen. Und ich will Jesus als Beispiel nehmen, nicht weil Jesus in Perfektion hat gelebt und hat können, er ist ja schließlich Gottes Sohn gewesen. Nein, der Hebräer sagt, er ist uns in allem gleich gewesen. Er hat mit dieser Thematik gelebt. Und sein, der Unterschied zwischen ihm und uns ist, dass sein Glaube in einer anderen Dimension war, weil er in dieser Einheit, untrennbaren Einheit mit dem Vater gelebt hat. Aber tauchen wir doch ein in diese Situation. Jesus im Garten Gethsemane. Er hat eine intensive Zeit mit seinen Jüngern. Dann bricht er auf. In diesem Garten sagt der erste Jünger, sitzt ab, bleibt da zurück, nimmt drei Jünger mit. Und dann lesen wir, und ich habe jetzt extra moderne Übersetzung genommen, einfach um euch das einmal ein bisschen plastisch vor Augen zu führen. Und plötzlich hatte Jesus ganz krasse Panik und Angst. Und zwar so, dass es alle gemerkt haben. Er hat es nicht mehr können verstecken. Wir sind ja super in dem, oder? Ja, mir geht es zwar nicht so gut, ich habe Angst, aber es muss es ja niemand sehen, oder? Aber Jesus hat es nicht mehr können verstecken. Die Angst, die Panik, die hat ihn richtig überrollt. Es ist offenbar geworden. Und dann hat er auch noch darüber geredet und er hat gesagt, Leute, ich kann bald nicht mehr. Ich sterbe fast innerlich. Innerlich hat es Jesus umgetrieben. Bitte lasst mich jetzt nicht allein. In einer anderen Übersetzung wird klar, was da reagiert. Das ist seine Seele. Seine Seele, die mit Angst, mit Unsicherheit, mit Verlorenheit reagiert, mit Panik. Und wenn Jesus an dieser Stelle entschieden hat, wären wir heute nicht da und würden nicht Taufe feiern. Wenn er sich von seiner Seele hat leiten lassen. Und was machen wir in so Situationen, wo uns die Seele überrollt, unsere Emotionen oder was auch immer? Ich weiss, was ich oft mache. Ich gehe nicht mit dem zu Gott. Ich versuche es zu verdrängen, ich versuche es möglichst abzuspielen, ich versuche mich nicht damit auseinanderzusetzen oder ich lasse mich einfach treiben. Jesus macht etwas anderes. Er sagt, und da heisst, dann ging er ein Stück weiter weg und schmiss sich auf den Boden. Ihm ist alles gleich gewesen. Er hat sich einfach nur noch vor dem Vater auf den Boden gerührt und dann hat er Gott gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit geben würde, dass er diesen Tod nicht sterben müsste. Wenn es nach Jesus' Seele gegangen wäre, wäre er den Weg nicht gegangen. Und wir lesen es auch im Gebet nachher und er wird einfach baden ehrlich vor Gott. Er sagt, Abba, Papi, du kannst doch alles machen, was du willst. Bitte sorge doch dafür, dass ich das alles nicht durchmachen muss. Trotzdem soll das laufen, was du geplant hast, nicht das, was ich möchte. Dein Wille, nicht mein Wille. Warum hat Jesus das können? Weil er glaubt und gewusst hat, und mit gewusst meine ich wirklich die Gewissheit tief in seinem Herz, dass der Vater ihn liebt, dass der Vater einen guten Plan hat und dass, auch wenn es jeder Logik widerspricht, der Weg der richtige ist. Und es war ein Ringen, es war ein Kämpfen darum. Er hat das nicht einfach weggedrückt. Wir könnten jetzt noch darauf eingehen, vielleicht machen wir das nächste Mal, wie die Jünger in dieser Situation reagiert haben. Weil dort gibt es auch noch ganz spannende Sätze. Der Punkt ist, das, was nachher passiert ist, widerspricht auch jeder Logik. Wenn ich ein Argument am häufigsten höre, warum das mit dem Jesus am Kreuz nicht sein kann, ist, wenn ein Gott von der Liebe seinen eigenen Sohn wirklich liebt, dann gibt er ihn nicht in den Tod. Menschlich gesehen macht das keinen Sinn. Unserer Logik entsprechend. Nicht logisch. Da gibt es kein Argument, das du kannst anfügen kannst, logisch gesehen, das sagt, mol, es hat mit dem Glauben zu tun. Es hat mit dem Glauben zu tun. Und wie wir in diesen Kampffeldern von Verstand, Wille, Emotionen können wachsen und den Glauben können nähren, da werden wir nächstes Mal weiter darüber nachdenken. Ich gebe euch einfach das Bild mal mit. So. Nehmt das mit. Denkt weiter darüber nach. Schaut mal her in den nächsten Wochen. Wo ist euer Ventil? Wie ist es gestellt? Was heisst denn Glauben? Was heisst Glauben in dieser konkreten Situation, wo ich das will, aber mir nicht sicher bin, ob Gott das will, wo mich meine Emotionen überrennen? Was spielt dort der Glaube bei dir für eine Rolle? Ich gebe euch das einfach mal so mit. Alles andere schauen wir nächstes Mal an. Ich bitte den Dave, vorzukommen. Und ist einfach nochmal einen Moment, vielleicht gerade die Situation auch von Jesus, nochmal zu verinnerlichen in dem, wo er spielt. Ich werde nachher schliessen und wir werden auch gerade den Segen anhängen und den Gottesdienst nachher beenden. Und vollständig ist. Und ich danke dir und es ist Grund zum Loben und dich ehren, dass wir heute mit drei Täuflingen dürfen dann reingehen, wo sie das festmachen. Ich habe das verstanden. Du, Jesus, lebst in mir. Und das wollen wir feiern. Das ist so, ja, das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns selber vorgelebt hast, was es bedeutet, geistgeleitet zu leben. Und nicht, weil du es einfach im Sack gehabt hast, nicht, weil deine Seele nicht auch geredet hat, nicht, weil du nicht auch einen eigenen Willen gehabt hast, sondern weil du dich in die Einheit mit dem Vater gegeben hast, weil du das in einer Art gelebt hast, wo du uns auch möchtest mit ihnen nehmen. Und ich danke dir für den Glauben, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir schon dürfen glauben. Vielleicht ist es stückweise an gewissen Punkten und an anderen Punkten ist es schon mehr. Aber danke, dass wir im Glauben dürfen unterwegs sein, dürfen wachsen, dass wir wirklich immer mehr das Geistgeleitete dürfen einwachsen. Dass auch unsere Seele und auch unser Körper von dem mit einbezogen sind. Ich danke dir, Jesus, für den Weg, den du mit uns gehst. Und ich danke dir, dass du weiterredest, auch in den kommenden Wochen uns einfach einen Moment schenkst, wo du uns erinnerst, wo du uns Sachen klar machst. Ja, und ich lade euch ein, aufzustehen, zum Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.